Ganz komisch heute, oder? Nee, schon besser. Ah, viel besser. Gut. Halleluja. Ich dachte schon, es wäre irgendwie hier. Also ich bin ein bisschen erkältet, deshalb nehme ich jetzt nicht das Headset, sondern hier die Sabberkeule. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil mit Husten ist das viel besser, als wenn man dann immer so das Ding zur Seite biegen muss. Es ist einfach, wenn man so dann das Mikro zur Seite nimmt, genau. Bei peinlich fällt mir auch was ein, und zwar war ich jetzt die letzte Woche nicht hier. Das ist vielleicht dem einen oder anderen von euch aufgefallen. Ich war im Bayerischen Wald in so einer Bibelschule. Eine Woche lang. Und dann haben wir uns am Ende noch als JFI-Eckkreis mit diesem Typen von denen getroffen, mit dem Pastor von dieser Gemeinde, wo das war. Helmut Bauer heißt der. Und der hat irgendwie für uns gebetet oder vielmehr irgendwie, wir sind so da reingekommen in das Büro und ich war irgendwie schon voll frickelig und dann irgendwie gesagt so, hey, kannst du nicht für uns beten? Irgendwie, ich hätte auch gerne irgendwie so diese Salbung, also da war sehr viel Heiliger Geist eigentlich bei denen am Start. Und dann haben wir da so im Kreis gestanden und dann kam dieser Typ und fing an, irgendwie so Hände aufzulegen oder vielmehr eigentlich ganz, ganz anders sogar noch. Wir haben bloß die Hände aufgemacht und der hat dann irgendwie so Hand in die Handflächen gelegt quasi. Und jedenfalls merkte ich schon die ganze Zeit so ein Brennen, so bevor der Typ irgendwie auch bloß da war. Und dann kam der bei mir an und machte so genau das Gleiche und betete und auf einmal machte es so richtig POFF und voll der Heilige Geist war da. Dann konnte ich mich irgendwie noch so ein bisschen beherrschen, solange wir bei dem im Büro waren. Und bin dann rausgegangen aus der Tür zu dem Büro und erstmal umgefallen. Und dann ging da auch wirklich gar nichts mehr. Dann habe ich dann irgendwie auf dem Boden gesessen und konnte irgendwie nicht mehr vernünftig reden. Und habe dann irgendwie versucht zu sagen, hey, lass uns doch nochmal essen gehen. Und stattdessen gerade so da raus. Aus. Und irgendwann konnte ich dann wieder so ein bisschen aufstehen und bin dann irgendwie da durch dieses Gebäude gewankt. Und irgendwann stand ich dann mitten in der Küche und ein paar Leute guckten mich blöde an. Und ich wusste nicht, wie ich da hingekommen bin. Und dann bin ich irgendwann wieder rausgekommen irgendwie und auf dem Parkplatz nochmal umgefallen und lag dann da und Paddys Kinder haben mich mit Steinen beworfen und Kies auf mich drauf und die ganzen blöden Jesus-Freaks meiner angeblichen Freunde standen mit Fotoapparaten um mich rum und haben Fotos gemacht. Ja, so wie ich Mirko kenne, werden die Fotos wahrscheinlich bald auf seinem Blog sein, also www.reis-baby.de, vermute ich mal, irgendwie, dass da wahrscheinlich die Fotos demnächst drauf sind, weil der ja irgendwie alle peinlichen Fotos von uns da veröffentlicht und dann bin ich ja mal gespannt. Naja gut, jedenfalls irgendwie danach war ich noch ein bisschen breit und jetzt bin ich wieder nüchtern genug, um predigen zu können, was sehr gut ist. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr schade, aber jedenfalls wollte ich natürlich auch gerne heute noch hier predigen und freue mich eigentlich auch sehr, wieder hier zu sein, weil mir das immer außerordentlich viel Spaß macht, hier zu sein, aber das wisst ihr sowieso. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, ich habe hier letztes Mal über die Vaterliebe Gottes gepredigt, ihr habt das schon gehört, sogar eine berührende Predigt, Halleluja. Und ich wollte eigentlich ganz gerne nahtlos da weitermachen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und letztes Mal ging es um Lukas 11, Verse 11 bis 13. Ich lese das nochmal eben vor, dann frischt das vielleicht euer Gedächtnis auf. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm anstatt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er ihn um ein Ei bittet, würde er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Und letztes Mal ging das irgendwie darum, dass wir ja eigentlich als Christen notwendigerweise irgendwann mal so einen Punkt brauchen, wo wir unserem Elternhaus Tschüss sagen und auch sagen, hey, ich will jetzt diese Prägung, die ich bekommen habe, irgendwie durch meine Eltern, auch gerade durch meinen Vater, will ich hinter mir lassen und ich will mich aufmachen, Gott zu begegnen und einfach zu lernen, wie Gott als Vater ist, weil es für uns als Christen eine der wichtigsten Sachen überhaupt ist. Du kannst dich auch auf die Bühne setzen, Cheruja. Genau, sehr bequem. Weil es für uns als Christen eine der wichtigsten Sachen überhaupt ist oder eine der bereicherndsten Sachen für das Glaubensleben überhaupt ist, dass wir ganz tief erkennen, dass wir ganz tief begreifen, was es eigentlich heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und dass da manchmal halt die Erfahrungen, die wir früher gemacht haben, im Weg stehen, weil wir das immer wieder so auf Gott projizieren und denken, Mensch, mit meinem eigenen Vater war es scheiße und jetzt kommt Gott und will auch mein Vater sein, dann ist es vielleicht auch scheiße mit dem und dann habe ich keinen Bock darauf, dann will ich gar nicht irgendwie Gott auf diese Weise begegnen. Und man stellt sich selber irgendwie ein Bein damit, weil man nicht dahin kommt, richtig tief zu begreifen, was es eigentlich bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und ich möchte heute weitermachen und darüber predigen, wie Gott uns eigentlich prägen möchte, so ein bisschen wie eigentlich Gottes Erziehungsmethoden aussehen. Also ist Gott irgendwie eher so drauf, dass er nach dem Modell Maria Montessori erzieht oder hält er es eher mit Jean-Jacques Rousseau oder hat er vielleicht eher noch einen total alternativen pädagogischen Ansatz, halt irgendwie darüber reden, wie Gott uns erzieht und wie es aussieht und wie das Gott uns immer weiter und immer mehr mit seinem Heiligen Geist prägt. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne nochmal mit euch beten, nämlich um das hier, was Jesus hier sagt, nämlich dass Gott irgendwie seinen Heiligen Geist gerne gibt denen, die ihn darum bitten. Und ich würde einfach gerne irgendwie mal noch 2, 3, 4, 5 Minuten Zeit nehmen, dass wir nochmal irgendwie dafür beten und den Heiligen Geist einladen und das halt machen, was Jesus da sagt, dass wir unseren Vater im Himmel bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir irgendwie den Vater im Himmel bitten, dass wir diese Gabe des Geistes bekommen und dass der Heilige Geist in unserem Leben ganz, ganz stark und mächtig wirkt und uns diese Geheimnisse Gottes zeigt und unserem Herzen zeigt, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Okay? Okay. Und laut, leise, für euch ist ganz egal. Du jetzt irgendwie jeden erfüllst hier mit deinem Geist. Vielleicht bitte ich, dass du unsere Herzen voll machst, dass du unseren Geist voll machst, Herr, und dass wir dich immer mehr erleben, dich immer mehr erkennen. Herr, dass dein Heiliger Geist einfach in uns wohnt und uns motiviert, uns antreibt. Gott, und uns immer mehr verändert. In Jesu Namen bitte ich dich das. Danke, dass du es tust, Vater. Amen. Römer 8, Verse 14 bis 16. Denn alle, die durch den Geist geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Yeah. Okay, die Schlachterübersetzung sagt jetzt hier, die der Geist Gottes leitet, die sind wahrlich Söhne und Töchter Gottes, die sind wirklich Kinder Gottes. Andere Bibelübersetzungen machen das anders, irgendwie Luther ist irgendwie ein bisschen heftiger und sagt, die Leute, die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Kinder Gottes. Und das Wort wird irgendwie an anderer Stelle in Evangelien sogar einmal übersetzt mit fortgerissen. Die Leute, die vom Geist Gottes fortgerissen werden, das sind wirklich Kinder Gottes. Und das ist eigentlich, worum es geht, ist irgendwie, dass Christen Leute sind, die vom Heiligen Geist geleitet werden, natürlich in wichtigen Entscheidungen, dass wir aber auch Leute sind, die vom Heiligen Geist motiviert sind und dass der Heilige Geist uns antreibt, so die treibende Kraft in unserem Leben ist, der Wind in unseren Segeln ist und dass der Heilige Geist es eben ist, der uns treibt. Und ich finde, das ist eigentlich was total Bemerkenswertes, weil es sicherlich so ist, dass jeder Mensch etwas hat, was ihn antreibt im Leben und was ihn motiviert und was macht, dass er weiterlebt und dass er sich so verhält, wie er gerade ist und dass er halt auf diesem Weg, auf dem er sich gerade befindet, weiterhin unterwegs bleibt. Und ich finde das irgendwie immer schade, irgendwie, dass man das so merkt und wie manchmal irgendwie, dass es Christen gibt, die eben nicht so sehr vom Heiligen Geist motiviert sind, wo man das einfach so merkt, irgendwie, dass das Leben nicht vom Heiligen Geist bestimmt ist, sondern dass es ganz andere Faktoren sind, die ihr Leben motivieren, die sie bei Entscheidungen leiten und die einfach dafür sorgen, dass sie irgendwie am Weitermachen bleiben. Und es ist halt irgendwie sehr traurig, weil das eben oft irgendwie so Faktoren der Welt sind und dass wir irgendwie als Christen manchmal von den gleichen Sachen motiviert werden und von den gleichen Sachen angetrieben werden, wie das draußen in der Welt auch ist. Dass es halt auch irgendwie Christen gibt, die total ehrgeizmäßig unterwegs sind oder dass es irgendwie auch Christen sind, irgendwie die ja davon motiviert sind, jetzt irgendwie Karriere zu machen oder die irgendwie von Angst motiviert sind und irgendwie immer darauf hören, dass sie vor allem vielen Sachen irgendwie Angst haben und danach sich nicht mehr trauen, aus dem Haus zu gehen oder so. Und dass es eben viele Christen gibt, wo man echt sagen kann, hey, das scheint nicht der Geist Gottes zu sein, der sie motiviert. Und offenbar sind sie noch nicht so ganz in das reingekommen, was es eigentlich heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und sie führen kein Leben, das so stark von Gott geprägt ist, dass man das wirklich merkt, dass man es ihnen anspüren kann oder abspüren kann, dass sie im Geist Gottes unterwegs sind. Und ich bin echt sehr davon überzeugt, dass Gott uns da eine Freiheit schenken möchte. Ich glaube, dass Gott das wirklich will und dass man merkt und dass wir als Kinder Gottes anders unterwegs sind als die Welt und dass es bei uns ganz andere Dinge sind, die uns motivieren und antreiben, als das eben in dieser Welt da draußen ist. Und was ich halt sehe irgendwie in dem Vers oder in den drei Versen, ist, dass die Erziehungsmethode, die Gott so anwendet oder die Methode, die Gott anwendet, uns zu leiten und uns voranzubringen, dass das schon mal überhaupt nichts mit Angst zu tun hat. Und das ist schon mal geil irgendwie, dass Gott das irgendwie so sagt, dass wir eben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, dass irgendwie der Heilige Geist kein Geist ist, der uns jetzt irgendwie zu Sklaven macht, die total willenslos irgendwie als Roboter irgendwie durch die Gegend laufen, sondern dass Gottes Geist uns zu Söhnen macht und zu Töchtern macht und dass wir wirklich mündige Kinder sein können von Gott und dass es kein Geist irgendwie der Furchtsamkeit ist, dass es nicht irgendwie so ist, dass wir wieder Angst haben müssen, wie in der Welt sehr vieles von Angst motiviert ist, sondern dass Gott uns anders motivieren will, dass Gott uns durch Liebe motivieren will, dass Gott uns seine Liebe als Vater zeigen möchte und dass es überhaupt nicht Gottes Stil ist, so mit uns zu reden, dass wir Angst kriegen. Und ich glaube einfach, dass das in der Welt irgendwie etwas ganz, ganz anderes ist. Ich glaube, dass in der Welt sehr vieles von Angst motiviert ist und sehr vieles von Angst getrieben ist. So, keine Ahnung, von der Angst, irgendwann mal zu verarmen oder von der Angst, irgendwann mal krank zu werden oder von der Angst, mit Auto zu verunglücken oder von der Angst, durch soziale Netz zu fallen oder von der Angst, keine Rente mehr zu bekommen oder von der Angst irgendwie, dass, keine Ahnung, ein Krieg ausbricht oder was weiß ich was. Dass sehr vieles in der Welt von Angst einfach geprägt ist und das scheint nicht Gottes Stil zu sein. Und ich glaube, dass man das sogar schon irgendwie in der Kindererziehung merkt, also dass wahrscheinlich sehr viele hier auch von uns irgendwie mit Ängsten aufgewachsen sind, die ihre Eltern benutzt haben, um sie zu motivieren. Beispielsweise ist das so bei uns gewesen oder vielmehr bei meinem Vater ist das so gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie meine Eltern das mit mir gemacht haben, so erziehungsmäßig. Aber da, wo mein Vater herkommt, da gab es irgendwie so eine Legende, die den Kindern immer erzählt worden ist. Und zwar gab es am Schmandbruch, wo er gewohnt hat, hinter dem Berg ein Viech, das hieß Urlefurzküken. Und also kein Mensch weiß, wie dieses Urlefurzküken ausgesehen hat und wahrscheinlich kennt das auch außerhalb des Schmandbruches keiner. Ich vermute mal, dass ihr gar nicht wisst, was das ist. Aber es war halt irgendwie immer das Gleiche. Wenn man als Kind irgendwie Scheiße gebaut hat und nicht artig war oder irgendwas falsch gemacht hat, dann kommt das Urlefurzküken. Und wahrscheinlich wusste auch keiner, was das Urlefurzküken macht. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein ganz assiges Viech gewesen, riesengroß, mit großen Zähnen und ist dann gekommen und hat das Kind irgendwie gefressen oder an den Haaren gezogen oder verhauen oder keine Ahnung was. Aber jedenfalls war das irgendwie so, wie mein Vater und seine beiden Geschwister aufgewachsen sind. Scheiße, wenn ich nicht aufesse, dann kommt das Urlefurzküken und dann passiert irgendetwas ganz, ganz Schlimmes. Und das ist nicht nur bei der Kindererziehung so, sondern irgendwie, das ist ja echt bis ins hohe Alter hin eigentlich so, dass man immer wieder versucht, mit Angst Menschen dazu zu bewegen, irgendetwas zu machen. Jetzt beispielsweise, irgendwie kriege ich dauernd irgendwelche E-Mails, ich weiß nicht, ihr kriegt die vielleicht auch, wo irgendwie drin steht, wenn ich jetzt diese E-Mail nicht an 100.000 weitere Leute weiterleite, dann wird der kleine José aus Tijuana nicht an seinem dritten Bein operiert, weil einfach nicht genug E-Mails rumgekommen sind, weil irgendwer registriert das und ich habe nachher irgendwie ein schlechtes Gewissen, obwohl ich weiß, dass es keinen José in Tijuana gibt und obwohl ich weiß, dass er auch kein drittes Bein hat, das ihm irgendwie amputiert werden muss. Aber ich habe trotzdem nachher immer wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, meine Güte, vielleicht hätte ich es ja doch machen sollen. Oder so diese Kettenbriefe, wo dann irgendwie so diese Ketten-E-Mails, wo einem dann sogar richtig Angst gemacht wird, irgendwie so ganz systematisch irgendwie, dass dieser Kettenbrief ist schon irgendwie seit 1895 unterwegs und der darf auf gar keinen Fall unter keinen Umständen gestoppt werden, weil man sein Leben sonst unter einen tierischen Fluch bringt. Und eigentlich hatte ich, der Schreiber des Briefes, ich hätte auch nicht daran geglaubt, aber mein Freund Klaus Bärbel, der hat diesen E-Mail nicht weitergeleitet und am Tag danach ist er irgendwie von einer einbeinigen Nonne verprügelt worden und danach auch noch unter eine Dampfwalze gekommen und das alles nur, weil er diese E-Mail nicht weitergeleitet hat. Und ich weiß nicht, ob es wirklich dann noch so ein paar schlichte Gemüter gibt, die sagen, oh meine Güte, bevor ich jetzt auch hier von dieser dreibeinigen Nonne oder einbeinigen oder egal wie viele Beine die Alte hat, irgendwie, nee, das ist ja voll gefährlich, dann werde ich das doch lieber irgendwie ein paar Leuten irgendwie noch weiterleiten, bevor mir da irgendetwas passiert. Und ich glaube, das ist so der ganz normale Style eigentlich, also das war jetzt vielleicht ein lustiges Beispiel, aber ich glaube, das ist so der ganz normale Style, wie in der Welt erzogen wird. Und wie man das irgendwie in der Welt hinkriegt, dass jemand etwas macht, was man möchte, dass er tut. Man macht ihm einfach Angst oder man macht ihm ein schlechtes Gewissen. Aber auf jeden Fall sorgt man dafür, dass er irgendwie negative Gefühle hat und dann das macht, was er eigentlich machen soll. Und das ist überhaupt nicht Gottes Style. Sondern Gott irgendwie hat uns keinen Geist der Knechtschaft gegeben, keinen Geist, in dem wir Angst haben sollen, sondern Gottes Methode ist ganz, ganz anders. Und das, was mich dann irgendwie am meisten ärgert eigentlich, ist halt, dass diese ganze Angst und schlechtes Gewissen Masche, ja, dass sie nicht in der Welt bleibt, wo ich es vielleicht gerade noch verstehen könnte, sondern dass das dann irgendwie perverserweise sogar irgendwie noch in die Gemeinde Einzug hält und dass es auch viele Christen gibt, die wirklich mit einer Angst vor Gott leben und denen mit einer Angst vor Gott eine Motivation bereitet werden soll, dass sie zum Beispiel heilig leben oder dass sie irgendwie jesusmäßig unterwegs sind und das alles aus einer Angst heraus. Weiß nicht, vielleicht geht euch das auch gar nicht so, irgendwie dann predige ich in den Wind, das wäre umso besser. Aber ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, das war so im Raum oder im Rahmen irgendwie von so einer sehr traditionellen Gemeinde, sag ich mal. Und da war das eigentlich total üblich, dass da eben theologisch auch Angst gemacht worden ist. Und dass es da einfach immer so kam, so ja, man muss der Sünde, also gerade der Sünde, ist aufs Blut widerstehen. Irgendwie so eine Stelle aus dem Hebräerbrief noch aus dem Zusammenhang gerissen und falsch ausgelegt. Also man muss irgendwie der Sünde bis aufs Blut widerstehen. Das ist das, was Gott will. Und wenn das irgendwie nicht klappt oder wenn man irgendwie nicht genug die Zähne zusammenbeißt, dann gibt es ja immer noch ein total gutes theologisches Druckmittel, die Hölle. Und so hatte ich echt das erste Jahr oder sowas meines Glaubenslebens, ich bin dann auch irgendwann wieder vom Glauben abgefallen, irgendwie wegen solchen Faktoren wahrscheinlich auch, hatte ich echt richtig Schiss vor Gott. Also so mal ist es dann wirklich gut gelaufen und dann kam wieder irgendwie so eine geistlich schlechte Phase und irgendwie nachdem ich 2 Bier zu viel getrunken hatte oder nachdem ich irgendwie gewichst habe oder keine Ahnung was, so, kam dann irgendwie immer so dieses Gefühl, oh Scheiße, wenn jetzt die Welt untergeht, wenn jetzt dieser Global Killer von der Größe von Texas auf die Welt aufschlägt und alles hier vorbei ist, wer weiß, ob ich dann überhaupt noch errettet bin. Jetzt habe ich ja gerade irgendwie schon wieder gesündigt und konnte noch nicht mal irgendwie darüber Buße tun. Wer weiß, ob ich jetzt überhaupt noch himmelsmäßig am Start bin oder ob Gott jetzt irgendwie total sauer auf mich ist. Und das ist so dieses Bild vom himmlischen Vater, mit dem, glaube ich, unheimlich viele Christen rumlaufen. Dass unser Vater im Himmel so jemand ist, der vom Himmel herunterguckt auf seine Kinder und schaut, was die gerade wieder für einen Scheiß machen. Und dann sieht er, dass da irgendwie so ein Gerd auf einmal irgendwie ganz komische Gedanken hat. Und er denkt noch, okay, irgendwas ist ja noch nichts Schlimmes passiert und vielleicht kann ich dem ja noch ein bisschen motivieren. Und dann, hey Gerd, irgendwie pass auf, irgendwie, da kann was ganz, ganz Schlimmes rauskommen. Und ich will sagen, hey, das ist echt Verleumdung. Das ist nicht irgendwie, wie unser Gott ist, sondern unser Gott macht uns keine Angst. Unser Gott irgendwie versucht nicht, uns irgendwelche Horrorszenarien zu zeigen. Unser Gott droht nicht mit irgendwas, was fies und gemein ist, sondern unser Gott ist ein Gott, der uns total liebt. Und unser Gott ist auch kein Gott, der jetzt total weit weg ist und aus seinem Himmel runterguckt, sondern einer, der durch den Heiligen Geist in uns drin wohnt, der irgendwie bei uns ist, der die ganze Zeit bei uns ist. Und ich glaube irgendwie, dass Gott uns anfeuert, das auf jeden Fall. Ich glaube schon irgendwie, dass er auch sieht, wenn wir in schwierigen Situationen sind und uns Kraft geben will und uns, weiß nicht, eine Vision davon gibt, wie es ist, frei zu sein und uns hilft, irgendwie da durchzugehen und sagt, hey, versuch's nochmal und mach es jetzt und versuch nochmal irgendwie durchzugehen und vielleicht klappt es dann ja. Aber dass er kein Gott ist, der genau ist wie unsere Väter oder die Leute in der Welt und sagt, hey, wenn das jetzt schon wieder nicht klappt, wenn das jetzt schon wieder irgendwie so eine Versagenssache wird, dann ist aber endgültig Schluss irgendwie, dann müssen wir den Himmel nochmal reden oder vielmehr eigentlich auch gar nicht, dann hat sich die Sache total erledigt, denn dann habe ich wirklich die Nase voll. Und so ist unser Gott definitiv nicht. Denn wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, durch den wir uns abermals fürchten müssen, sondern wir haben einen Geist der Kindschaft empfangen. Und wir sind Gottes Kinder, Gottes geliebte Kinder. Und Gott wird uns keine Angst machen. Gott wird nicht mit irgendwelchen Horrorszenarien in unser Leben kommen und uns dazu zwingen, den Arm umzudrehen, irgendetwas zu machen, sondern Gott wird uns immer mit seiner Liebe leiten. Und dann habe ich irgendwann andere Leute kennengelernt, und dann war das vielleicht alles gar nicht mehr so drastisch, und dann war das schon klar, irgendwie dann waren das schon Leute, die diesen 16. Vers verstanden haben und die wussten, dass wir errettet sind und dass der Geist Gottes uns ständig eigentlich ein Zeugnis davon gibt, uns immer wieder sagt, dass wir ja errettet sind und dass das irgendwie nicht auf dem Spiel steht. Aber da ging es dann irgendwie um andere Horrorszenarien. Und das, was da dann immer gesagt worden ist, ist, ja, diese Berufung. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Und wenn du irgendwo falsch abbiegst, dann wird daraus nichts. Und wenn du nicht irgendwie auf diese und jene Bibelschule gehst, dann wirst du niemals in deine Berufung reinkommen. Und wenn du nicht diese und jene richtige, korrekte Entscheidung triffst, dann wirst du niemals in deine Berufung reinkommen. Und was so dahinter stand war, dann wirst du ein total beschissenes Leben haben. So, eigentlich hat Gott für alle von uns die Riesenberufung und möchte irgendwie, dass wir alle ganz reich werden und weiße Anzüge tragen und Stretchlimousinen fahren. Aber bei jedem Mal, wo wir dann einmal falsch abbiegen oder einmal die falsche Sache machen, fällt eins von den Dingern weg. Jedes Mal wird die Stretchlimousine irgendwie einen Meter kürzer. Und irgendwann sitzt du dann in deinem uralten VW Käfer und hast alles total verpatzt. Hey, und auch wiederum, so ist Gott nicht. Also es mag sein, dass man total an seinem Lebensziel vorbei lebt, das mit Sicherheit. Mag sein, dass man irgendwie nicht das wird, was Gott sich vorstellt, weil man keinen Bock hat darauf oder so. Aber Gott ist nicht so drauf, dass er sagt, hier pass auf, jeder Schritt muss echt genau stimmen, sonst bin ich aber sauer und sonst wird das irgendwie nichts mit dem großen Ziel. Sondern Gott ist ein Gott, der uns über alle Maßen liebt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für uns als Christen total wichtig ist zu verstehen. Denn früher war es bei mir jedenfalls so, ich hatte echt Angst davor, dass Gott mich erzieht. Ich hatte wirklich Angst davor, dass Gott irgendwie meinen Charakter formen könnte. Erst hatte ich natürlich Angst davor, was danach rauskommt, ob ich den überhaupt mag, den Kerl irgendwie, wo Gott möchte, dass ich er werde. Und dann hatte sich die Angst irgendwann gelegt. Und dann dachte ich so, ja, meine Güte, wie mag das denn mit den Methoden sein, die Gott da anwendet? Und mittlerweile irgendwie habe ich das echt begriffen. Ich habe es wirklich begriffen, dass ich ein Kind bin in Gottes Armen, dass Gott mit seiner gesamten Vaterliebe irgendwie auf mich gerichtet ist und dass Gott mich unendlich lieb hat und dass er überhaupt nichts Negatives will, irgendwie, dass er nicht will, dass mein Leben irgendwann scheiße aussieht und ich VW Käfer fahren muss. Aber dass Gott irgendwie auch gar nicht irgendwie mit seinen Methoden irgendwie unangenehm ist, sondern dass Gott irgendwie jemand ist, der mich mit seinem Heiligen Geist durch Liebe leitet und dass es etwas Geniales, etwas Supergeiles ist, von Gott geleitet zu werden. Und dass diese Angst davor, dass irgendwie was Negatives kommen kann, dass irgendwas Schlimmes kommen kann, wenn wir was falsch machen, dass es definitiv nicht von Gott ist. Und ich glaube, dass Gott uns frei machen will auch davor. Ich glaube, dass Gott uns diese Angst wegnehmen will, weil es auch etwas ist, was einfach in unserem geistlichen Weg ganz massiv stört. Wenn man die ganze Zeit irgendwie mit Angst zu tun hat und die ganze Zeit irgendwie Angst hat, was falsch zu machen und dass dann vielleicht doch noch irgendwie so eine Strafe kommen kann und dass Gott dann vielleicht doch noch irgendwie sauer ist, dann macht das keinen Spaß, mit Gott zu leben. Dann macht das keinen Spaß, irgendwie auf diesem Weg zu gehen. Aber wenn man erstmal so diese befreiende Wahrheit verstanden hat, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind und dass seine ganze Liebe bei uns ist, dann wird es auf einmal was ganz anderes. Dann fängt das auf einmal an, richtig Spaß zu machen, weil wir wissen, dass unser himmlischer Vater nur das Allerbeste für uns will und das Beste von uns will. Und auf einmal ist das irgendwie etwas ganz anderes, mit Gott zu leben und sich von Gott erziehen zu lassen. Und ich habe mir noch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie es denn dann aussieht. Also wenn Gott nicht durch Angst erzieht, wie macht er es denn dann? Und ich kann nur sagen, wie das bei mir ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es andere Leute, bei denen Gott anders arbeitet, wo das irgendwie anders funktioniert. Aber bei mir ist das eigentlich immer so, dass Gott mir eine total coole Sache zeigt. Aber bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwo Probleme mit was habe oder irgendwie gebunden bin, dass Gott mir einfach zeigt, wie die Freiheit aussehen kann. Und dass Gott mir unheimlich Bock darauf macht, irgendwie dahin zu kommen und so zu werden, dass ich irgendwann denke, hey, egal was das kostet, irgendwie ich ziehe das durch, ich will auf jeden Fall dahin. Und ich glaube, dass das eigentlich auch normalerweise so Gottes Style ist, dass er, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie mit irgendwas Problem hast, sagen wir, du bist irgendwie jemand, der total süchtig ist und du hängst irgendwie an der Nadel und fragst nicht, was du sonst irgendwie alles an fiesen Sachen machst und du brauchst das einfach, ist Gott sicherlich nicht so, dass er sagt, hör morgen auf, sonst passiert was Schlimmes, sonst kommst du in die Hölle oder so. Sondern ich glaube eher, dass Gott jemand ist, der einem dann total Bock drauf gibt, frei zu werden. Und dass du auf einmal irgendwie merkst, Mensch, es gibt doch noch was viel, viel Besseres. Leben ist doch viel mehr als das, was ich hier jetzt gerade habe. Es kann doch viel, viel besser aussehen. Freiheit muss so etwas Schönes sein, dass du irgendwann keinen Bock mehr darauf hast, irgendwie so weiterzuleben und einfach losgehst, um dich so verändern zu lassen, wie Jesus Christus das haben will. Und auch das steht ja in der Bibel, fällt mir gerade ein, habe ich deswegen nicht nachgeschlagen, wo es heißt, irgendwie, dass Jesus der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist und dass er irgendwie das gute Werk, das er angefangen hat, auch vollenden wird. Und ich glaube, das ist echt das Normale eigentlich, dass wir von Gott Bock darauf kriegen, uns in irgendeine Richtung zu entwickeln und dass dieser Bock so groß ist, dass wir uns aufmachen, einfach um wieder hinzukommen und frei zu werden und uns zu verändern und so zu werden, wie Gott das eigentlich haben will. Und auch das, was ich so in der Bibel irgendwie dazu lese, ist echt etwas total Geniales eigentlich, wenn ich mir das so vorstelle, wie diese Freiheit des Geistes, wirklich frei zu sein von den Dingen dieser Welt, frei zu sein von diesen ganzen Motivationen dieser Welt, wirklich drauf scheißen zu können, wie ob ich alt werde oder ob ich jung sterbe oder ob ich irgendwie jemals nach Tibet komme oder ob ich nicht nach Tibet komme und ob ich jetzt irgendwie dem Schönheitsideal dieser Welt entstelle, nee, keine Ahnung, genau, entspreche oder ob das irgendwie gerade nicht der Fall ist oder ob ich, weiß nicht, ewig gesund bleiben werde oder irgendwann ein Bein verliere oder so. Hey, wenn mich das nicht mehr treibt, irgendwie, wenn mir diese Ängste irgendwann egal werden, weil ich irgendwie so im Heiligen Geist bin, das muss etwas total Geiles sein. Und ich weiß einfach, dass ich dahin will. Und ich denke, dass das auch das sein wird, was letzten Endes so die Menschen um uns herum nachdenklich machen wird. Dass sie einfach sehen, hey, da ist jemand, der ist irgendwie anders. Der ist nicht von den Dingen getrieben, die mich hier umtreiben. Der macht irgendwie nicht irgendwie alle Fortbildungen mit und der mobbt nicht die Mitarbeiter und sowas. Der ist irgendwie ganz anders als wir. Warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, dass die Menschen um uns herum das letzten Endes niemals ganz verstehen werden können. Jesus hat irgendwann mal mit so einem Oberschriftgelehrten geredet. Nikodemus hieß der Typ. Und er kam nachts zu Jesus und hat sich mit ihm unterhalten über die Wiedergeburt und wie das irgendwie alles aussehen kann. Und irgendwann sagt Jesus, hör mal Nikodemus, die Sache ist so, das ist wie beim Wind. Wenn du an der Nordsee bist und es stürmt so richtig, dann hörst du den Wind und das ist so laut, irgendwie, dass du dich echt nicht unterhalten kannst und du merkst den Wind. Und wenn du irgendwie abends draußen sitzt am Feuerchen und du hörst so den Wind in den Blättern säuseln oder was du auch immer machen kannst, Finger in den Mund hochhalten und du spürst den Wind. Aber du weißt nicht, wo der herkommt und du weißt nicht, wo der hingeht und du kannst versuchen, dem nachzugucken und du siehst das nicht und du kannst dahin gucken und siehst trotzdem nicht, wo der herkommt. Und Jesus sagt, genau so ist es mit dem, der aus Geist geboren ist. Genauso ist es mit jedem, der vom Heiligen Geist getrieben ist. Man kann einfach nicht sagen, wo seine Motivation herkommt. Das kann man als Mensch überhaupt nicht verstehen, so als ganz normaler Mensch. Man kann den angucken, man kann sich echt fragen, so ja, wie kommt der dazu? Wie kommt er dazu, sich so seltsam zu verhalten? Warum ist er so anders? Und man kann es letzten Endes nicht so richtig nachvollziehen. Und man kann auch nicht genau sagen, wohin der unterwegs ist, weil man sich unter Himmel ja sowieso nichts vorstellen kann und unter der Freiheit der Gotteskinder auch nichts vorstellen kann. Und so ist es, glaube ich, dass wir als Christen, je mehr wir in das hineinkommen, was Gott mit uns vorhat, je mehr wir als Kinder Gottes leben, umso unverständlicher werden wir wahrscheinlich für die Welt da draußen werden. Und die werden wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und werden sagen, meine Güte, der ist ja echt ganz anders als wir, dieser Christ, irgendwie, der ist ja ganz merkwürdig. Aber ich glaube auch mir, dass es etwas unheimlich Anziehendes sein wird, weil sie auch sehen, was wir für eine Freiheit haben werden, weil sie sehen werden, wie genial es eigentlich ist, um wie ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein, so dass sie wahrscheinlich auch irgendwann mal nachfragen werden und fragen werden, hör mal, wie ist das? Warum ist das eigentlich so? Warum bist du so drauf? Und dann fängt die ganze Sache an, dann eben noch evangelistisch zu werden. Und ich glaube, das ist etwas total Geiles. Und ganz ehrlich, ich habe mir das immer gewünscht, irgendwie für Ungläubige attraktiv zu sein. Ich weiß nicht, irgendwie geht euch vielleicht anders, obwohl ich konnte ja mal fragen, wer sich noch nicht das gewünscht hat. Ich glaube, das werden die wenigsten sein, sondern die meisten sagen, ja, hey, ich will gerne irgendwie so leben, für dass die Leute auf meiner Arbeit und in der Schule mal einfach nachfragen. Und ich will gerne so leben, dass ich kein frommes T-Shirt mehr tragen muss und die Leute trotzdem irgendwie merken, dass ich Christ bin. Und ich glaube, das kommt wirklich automatisch. Je mehr wir in das hineinkommen, je mehr wir wirklich Söhne und Töchter Gottes werden, je mehr wir die Liebe unseres Vaters verstehen und verstehen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, umso weniger wird die Welt um uns herum verstehen, wo unsere Motivation herkommt, umso weniger werden sie verstehen, wo unsere Kraft herkommt und umso mehr werden sie einfach auch mal nachfragen und wollen das auch haben. Aber eben ganz, ganz wichtig, und da würde ich auch gerne noch irgendwie jetzt noch ein bisschen für beten, dass wir das verstehen, dass Gott durch Liebe motiviert, dass Gott uns durch Liebe anleitet und dass Gott keiner ist, der uns Angst macht. Und eben auch ganz wichtig, würde ich gerne noch irgendwie für beten, dass wir frei werden von der Angst vor Gottes Erziehung und dass wir frei werden von der Angst vor Gottes Weg. Fällt mir gerade ein, wir hatten mal einen Bibelvers hier, den hat irgendjemand, glaube ich, mal prophetisch aus dem ersten Johannesbrief, wo das auch nochmal drinsteht, dass die vollkommene Liebe alle Angst austreibt, weil die Angst mit Strafe rechnet. Und das ist ja das, irgendwie, was uns manchmal oder leider wirklich manchmal noch motiviert, die Angst vor einer Strafe, die Angst davor, dass wenn wir etwas falsch machen, was Negatives dabei herauskommt. Und lasst uns doch mal dafür beten, dass diese vollkommene Liebe Gottes, denn eine vollkommenere Liebe gibt es natürlich gar nicht, dass diese vollkommene Liebe Gottes unsere Herzen ganz voll macht und dass alle Angst einfach weichen muss. Okay? Okay.